Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wie eben gerade gesagt, dient dieser Text der Friedensordnung in der Gemeinde. Und ich habe für mich persönlich die drei Überschriften gewählt: Frieden zwischen Mann und Frau, Frieden beim Sprachengebet und Frieden beim Prophezeien. Das sind die drei Themenkomplexe, die hier behandelt werden. Und der Frieden zwischen Mann und Frau hat uns letztes Mal beschäftigt. Ich habe euch die Folie vom letzten Mal nochmal abgedruckt und habe euch versucht, meine Meinung darzulegen. Und ich hatte es auch letztes Mal gesagt, heute, auch was wir bei den anderen Themenbereichen sagen, ist an vielen Stellen meine persönliche Meinung. Es gibt viele Detailfragen an den Text, die man aus meiner Sicht nicht endgültig fulminant beantworten kann, sondern es bleibt ein gewisser Interpretationsspielraum. Insbesondere bei dem Text, den, wenn es um Mann und Frau geht, das Schweigegebot und das Redeverbot so, der Frauen. Genau. Und wir haben das letzte Mal uns diese Frage gestellt: Sind geistbegabte Frauen zum Schweigen verdonnert? Und ich hatte präsentiert, dass in den Versen 34 bis 35, die hier in der Folie so eingerückt sind, dass das nicht Paulus Meinung ist, sondern er hier die Korinther zitiert, was dort kursierte, und er entgegnet ihnen daraufhin. Ich wiederhole ganz kurz die Eckpunkte, damit die letztes Mal nicht da waren, im Bilde sind. Hier wird die Aussage getätigt, Frauen sollen schweigen. Und wir haben festgehalten, dass ein Redeverbot bei der Charismenausübung, darum geht es ja, zu prophezeien und in Sprachen zu reden, jetzt hier ein Schweigegebot reinzubringen, würde dem Korintherbrief widersprechen, weil in 1. Korinther 11 einmal schon Paulus davon spricht, dass Frauen auch prophezeien und auch öffentlich beten. Außerdem haben wir uns angeschaut, dass in Vers 34, also hier einmal im Text, Frauen in den Gemeinden schweigen, ist fraglich. Paulus hat schon mal was anderes gesagt. Am Ende von Vers 34, es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, wie auch das Gesetz sagt. Da haben wir uns angeschaut, dass das Alte Testament so ein Gesetz gar nicht beinhaltet. Und wer darauf gehen möchte, das Gesetz sagt es, aber muss auch eine Referenz irgendwo finden, wo sagt denn das Alte Testament, dass Frauen nicht sprechen sollen? Vielmehr ist es so, dass Frauen gemeinsam mit Männern im Alten und im Neuen Testament öffentlich zu Wort kamen und auch gesprochen haben. Sicherlich nicht so intensiv wie die Männer zur damaligen Zeit, aber durchaus findest du reichlich Passagen, um dieses Argument zu hinterfragen, ob es wirklich so ist. Und wir haben uns jüdische Quellen von Rabbinern angeschaut, die genau diesen Wortlaut im Talmud, also jüdische Überlieferungen, festgehalten haben, dass es schändlich ist, für eine Frau überhaupt die Stimme erklingen zu lassen unter Männern. Und da haben wir gemerkt, okay, vielleicht geht es gar nicht um ein alttestamentliches Gesetz, sondern um menschliche Gesetze, menschliche Überlieferungen, gegen die sich Jesus auch in den Evangelien sehr stark gewandt hat. Wir haben uns in Vers 35 den Begriff des Lernens angeschaut. Frauen werden auf einmal dazu verdonnert, zu Hause zu lernen und nicht in der Versammlung. Und haben gesehen, im Kontext geht es eigentlich die ganze Zeit darum, alle sollen miteinander lernen, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Und haben uns auch angeschaut, dass auch Maria und Martha beide dazu aufgefordert wurden, bei Jesus, als er gelehrt hat, mit ihm zu lernen und diese Zeit zu investieren. Zumal auch die Frage ist, wenn Frauen nicht verheiratet sind, zu wem sollen sie dann nach Hause gehen, um zu lernen, wenn sie gar keinen Mann da haben? Und Paulus warb ja schon in Kapitel 7 dafür: Liebe Alleinstehenden, wenn es euch möglich ist und ihr von Gott diese Gnade bekommt, dann bleibt allein. Und da wäre es jetzt so schon sehr seltsam, wenn er sagt, bleibt bitte allein, aber wenn ihr etwas lernen wollt, dann geht bitte nach Haus zu eurem Mann. Danke, Herr Paulus, für dieses Geschenk an Argument. Löst bitte diesen Knoten. Wir haben uns Vers 33, das Ende, angeschaut. dieser Satz, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, und haben uns die Übersetzung angeschaut, dass man den Punkt im griechischen Text, den gibt es nicht, den musst du selber setzen. Und es scheint mir zumindest so, dass in allen Gemeinden der Heiligen galt die Friedensordnung und nicht das Schweigegebot. Deswegen glaube ich es zu übersetzen, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist. Punkt. Und dann kommt der neue Gedanke von den Korinthern, der dann ab Vers 36, war letztes Mal die Folie von den Versangaben nicht falsch? Wartet mal ganz kurz. Nee, ist richtig. Genau, Vers 36. In Vers 36 haben wir hier das Wort, ist es zu euch allein gelangt, also das Wort Gottes. Es geht jetzt hier um das prophetische Reden. Liebe Propheten, ist zu euch allein das Wort ausgegangen. Ich gebe euch Weisung. Und wir sehen hier, dass Paulus sich, wenn man in das Griechische hineinschaut, dass er grammatikalisch ist dieses Wort allein plötzlich im Maskulin verfasst, als wenn er sagen möchte, Frauen sollen angeblich schweigen und so weiter und so fort. Und dann, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen, ist es zu euch Männern alleine gelangt? Als wenn er die Gruppe ansprechen möchte von Männern in Korinth, die Frauen zum Schweigen bringen wollen, dass sie eben nicht reden, dass sie nicht in Sprachen beten, dass sie nicht prophezeien. Und diese ganze Argumentationslinie wird aus meiner Sicht damit im Prinzip in Vers 39, da wird im Prinzip der Sack zugemacht, indem er sagt, daher Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Hindert das Reden nicht. Das Reden bezieht sich die ganze Zeit in dem ganzen Kontext auf Sprachengebet und aufs Prophezeien. Es wäre etwas seltsam, wenn er in Vers 34, 35 gerade die Frauen hindern will zu reden und dann in Vers 40 ganz zum Schluss sagt, hindert aber das Reden nicht. Und das sind viele Fragen, die einen aufploppen. Und ich glaube, diese sogenannte Zitattheorie gibt die besten Antworten, wie man aus diesen Fragen eine sinnvolle Antwort machen kann oder geben kann. Das ist meine Meinung. Es gibt andere, die haben eine andere Meinung. Das kann ich stehen lassen. Aber ich glaube, so kann man den Punkt ganz gut verstehen. Wir werden aber darüber jetzt nicht reden, weil wir das letzte Mal gemacht haben. Wenn dich das weiter interessiert, dann schau dir den Online-Vortrag nochmal an bei YouTube. Wir gehen jetzt in das Thema des Sprachengebets. In den Versen 27 bis 28 geht Paulus auf das Sprachengebet ein. Wir werden jetzt noch nicht diesen Text lesen, sondern werden erst einmal etwas miteinander rekapitulieren. Erstmal etwas wiederholen. Wir werden uns das Wesen des Sprachengebets nochmal zu Gemüte führen, damit wir wissen, worum geht es, wenn es um friedensstiftende Maßnahmen beim Sprachengebet geht innerhalb der Gemeinde. Im 14. Kapitel hat bereits Paulus schon über das Sprachengebet und die Prophetie gesprochen. Und wir haben letztes Mal miteinander Folgendes festgehalten. Wir sind durch die ganzen Verse gegangen und haben uns angeschaut, was sagt Paulus zum Sprachengebet? Und wir sehen in den Versen 2 bis 19 an unterschiedlichen Stellen folgende Punkte. Ihr könnt das alles online später auch runterladen, wenn ihr möchtet. Das müsst ihr jetzt nicht alles schnell aufschreiben. Also, was ist das Wesen des Sprachengebets? Das Sprachengebet wendet sich an Gott. Das Sprachengebet wird vom Beter selbst nicht verstanden. Das Sprachengebet erbaut den Beter, mich. Das ist eine Sprache, die ich nicht verstehe, die ich nicht gelernt habe. Silben, die mir unbekannt sind, die aus mir herausströmen und brechen und mich innerlich erbauen. Erst durch Auslegung, durch Interpretation, durch Erklärung hat das Sprachengebet Mehrwert für andere. In dem Augenblick wird es auch fruchtbar für meine Zuhörer. Das Sprachengebet ohne Auslegung hat für andere keinen Nutzen. Es dient nicht zur Erbauung der Gemeinde, wenn es zu keiner Interpretation kommt. Die Auslegung des Sprachengebets ist ein Resultat eines erhörten Gebets. Paulus sagt, wer in Sprachen betet, soll auch darum bitten, dass er es auch auslegen möge. Es ist kein Automatismus, dass ich es auslegen kann. Aber wenn ich bete, soll ich auch darum bitten, auszulegen, wenn ich innerhalb der Gemeinde bin. Das Sprachengebet erquickt den Geist, nicht den Verstand. Etwas, was für uns Christen hier im Westen schwierig ist. Aber es gibt Bereiche, wo Gott an unserem Verstand vorbei arbeitet und irgendwie in uns etwas schafft. Das Sprachengebet wird vom Beter kontrolliert und beherrscht. Ist nichts, wo ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ich kann jetzt nicht anders, ich muss ohne Auslegung eine Stunde beten, weil der Geist Gottes gerade so aktiv ist. Da sagt Paulus, stopp, die Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstbeherrschung. Das werdet ihr schon in den Griff kriegen, liebe Korinther, mit ein bisschen Reife. Das Sprachengebet kann gebetet und gesungen werden. Das Sprachengebet hat das Danken und Preisen zum Inhalt. Ist ja eine Ansprache an Gott und nicht in erster Linie eine Botschaft an meine Mitmenschen. Das Sprachengebet darf prägende Funktion haben. Das bedeutet, Paulus sagt, ich bete mehr als ihr alle zusammen, obwohl ihr ziemlich viel betet, liebe Korinther, aber ich noch mehr. Also es ist okay, wenn man viel Gebrauch macht von dieser Gabe, wenn man sie denn hat. Und das Sprachengebet hat seinen Platz in der persönlichen Anbetung. Wo Paulus sagt, wenn ich allein bin, dann bete ich in Sprachen, aber wenn ich bei euch bin, dann möchte ich lieber Worte der Erkenntnis und der Offenbarung, der Weissagung sagen. Okay, das ist das Wesen des Sprachengebets, was er sozusagen als Eröffnung gemacht hat. Jetzt gehen wir in den Vers 27 bis 28. Wir lesen vielleicht nochmal von Vers 26 bis 28. Und dann sprechen wir über das Thema Sprachengebet und Auslegung. Und beim Lesen möchte ich euch bitten, dass ihr euch schon mal folgende Frage stellt. Welche Erfahrungen habe ich mit dem Sprachengebet gemacht und mit der Auslegung? Heute ist nicht das Teaching an erster Stelle, sondern auch Austausch, Gespräch und versuchen irgendwie diesen Text, der im ersten Jahrhundert geschrieben wurde, in unser Hier und Jetzt praktisch werden zu lassen. Wer liest 26 bis 28 noch einmal? Okay, das ist das, was in Gemeinde Paulus vorfinden möchte, wenn sich die Gemeinde trifft, dass das stattfinden soll. Meine Frage so in die Runde, welche Erfahrung habt ihr persönlich mit dem Sprachengebet gemacht? Welche Erfahrung habt ihr mit Auslegung gemacht? Gab es dort mal Momente, wo ihr euch daran erinnern könnt? Die Person, die du gehört hast in diesem Gottesdienst, nehme ich an, ja. War die in deiner Reihe oder ist sie nach vorne gegangen und hat das der Gemeinde vorgebetet? Wie war das?
Okay.
Okay. Also in der Anbetungszeit zum Beispiel hat sie in Sprachen gebetet. Okay. Mhm. Wer mag sich anschließen? Was sind eure Erfahrungen? Das ist ein anderes Szenario. Nicht einer, der in der Reihe mit dir als Mitbruder oder Mitschwester betet und irgendwie du, der du gerade daneben sitzt, bekommst es mit, sondern sehr offiziell, fokussiert von der Bühne wahrscheinlich ins Mikrofon rein, der Prediger, der Pastor, der dann laut in Sprachen betet ohne Auslegung. Hätte es dich verwundert, wenn du das erlebt hast, was Wilfriede erlebt hat?
Nein, das wäre nicht.
Das hätte dich jetzt nicht so verwundert, wenn du.
Das erlebe ich auch, dass jemand
okay.
Neben mir steht.
Okay, ja. Aber so diese exponierte Stellung, hier ist etwas, was leitend an alle geht, das fandest du schwierig. Was sind weitere Erfahrungen? Also in einem Gottesdienst sprachen Gesang von allen gleichzeitig. Genau. Da wird man sich dann darauf berufen, was Paulus sagt. Ja, der wollte ja auch singen. Also wann singen wir als Christen? Ja, wenn wir zusammenkommen. Und dann gibt es halt eine Phase, wo wir dann miteinander singen. Genau. Ja, interessant. Vers 28 sagt, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Wie soll das denn dann funktionieren? Möchtest du darauf reagieren?
Mhm.
Aber du hast jetzt, glaube ich, als allererster mal eine Erfahrung weitergegeben, wo du gesehen hast, da wird in Sprachen gebetet und dann kommt auch eine Auslegung dazu. Ja. Verständlich für alle, dass sie mit der Botschaft auch was anfangen konnten. Hat noch jemand Erfahrung gemacht mit Auslegung?
Du kannst gestern auch was sagen.
Ausnahmsweise darfst du auch mal was sagen. Schön, Daniel, dass du dabei bist. Ein Applaus dafür, Daniel. Bitte schön.
Danke.
Ja, durchaus ist es so, dass durch die Geschichte viele Angst haben, dieses Thema anzufassen in Gemeinde, weil man die Furcht hat, dass irgendwie Dynamiken freigesetzt werden. Aber so einfach kann man sich das nicht machen. Nur weil ein Thema herausfordernd ist, kann eine Gemeinde nicht sagen, wir stellen uns diesem Thema nicht. Nur weil Missbrauch geschah irgendwo, heißt es nicht, dass man nicht den guten Gebrauch fördern sollte und anfangen, gesunde Lehre auch darüber zu verbreiten. Bitte. Sie sagt, da wird viel Menschliches produziert und dann zeigt sie auf mich. So. Danke, Nachbarin. Ja. Ich kann euch eine Sache sagen. Es gibt menschliche Produktionen in diesem Bereich des Sprachengebets. Aber merkt euch, egal was der Geist Gottes tut, in egal welcher Facette er in einem Christen wirken kann, auf jeder Ebene ist der Mensch in der Lage, es zu produzieren und irgendwie zu kopieren und etwas Unechtes zu platzieren. Und das hast du mit scheinheiligen Christen, die einen auf demütig machen, die einen auf liebevoll machen, die auf Freude machen. Das ist ja eine Frucht des Heiligen Geistes. Und dann spielen sie eine Fassade vor der Freude. Ein Christ lebt ja in der Freude, aber eigentlich ist da gar nichts. Aber vor den Christen spielen sie das. Sie produzieren das. Deswegen möchte ich diesen Produktionsgedanken, den haben wir oft bei diesen Wundergaben, bei diesen Sprachengaben, dass hier wird aber menschlich produziert. Ja, das gibt es, aber es gibt es in jeder Facette, auf jeder Ebene. Dass ich Versöhnlichkeit vorspiele, ist ja ein Wesenszug eines Christen, was der Geist Gottes ja auch bringt, Sündenerkenntnis und dann auch Vergebung. Aber tief in mir ist doch der Hass. Und es braucht nicht viel, dass die Flamme wieder hochlodert. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Genau. Deswegen ist auch so eine Runde wichtig. Leider müssen wir jetzt so heute sitzen. Eigentlich saßen wir immer anders. Diese Zeit wird auch wieder kommen. In Vers 28 heißt es, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige der Sprachenredner in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Und da war so die Frage, wie soll das denn funktionieren? Ich kann mir zwei Szenarien vorstellen. Einmal das, was Daniel schon sagte. Ich weiß, es gibt trainierte Ausleger in der Gemeinde und kann auch diese Plattform dann auch bieten für Auslegung. Die andere Weise ist, weil das ja auch nicht in meiner Verfügungsgewalt ist. Ich kann ja nicht einfach immer auslegen. In Sprachenreden schon. Aber nur weil ich trainiert bin in der Auslegung, heißt es nicht automatisch, dass ich immer auslegen kann. Und da haben wir eine Unverfügbarkeit des Heiligen Geistes in diesem Vers, der uns abhängig hält als Gemeinde, sensibel dafür zu sein, was ist jetzt dran. Und ihr kennt solche Momente vielleicht, also die auch schon mal in Verantwortung waren, auch im Gottesdienst, wissen, jetzt ist das dran. Und einige im Raum merken, ja, das ist jetzt dran, dass wir jetzt in diese oder in jene Richtung gehen. Und dann merken wir, auf einmal bricht etwas auf, was vielleicht die Wochen vorher nicht aufgebrochen ist, aber jetzt ist das dran. Und das hat auf einmal einen Effekt. Ich kann von mir berichten, ich war mal in einer kleinen Gruppe und wir haben miteinander gebetet. Und da gab es auch die Offenheit, wir waren wirklich ein kleiner Kreis, und da gab es auch die Offenheit, in Sprachen zu beten und auch auszulegen. Und auf einmal kam etwas in mir hoch, also nicht an, also das, es kam mir nicht hoch. Irgendwie war so eine Präsenz da, die ich vorher so nicht kannte, und ich wusste, du musst jetzt in Sprachen reden. Vor denen, damit danach Auslegung geschieht. Aber ich habe das vorher nie erlebt, nie gehört, dass mal so ein Prozess irgendwie stattfand, und war selber mega ängstlich. Nicht so sehr, dass die mich angucken, wie der betet in Sprachen, weil die in der Runde konnten alle in Sprachen beten, aber ich hatte irgendwie diese Sorge, Was ist, wenn ich jetzt falsch liege und es ist keine Auslegung da? Dann habe ich es sein gelassen, bin nach Hause und ich habe mich richtig, richtig schlecht gefühlt. Das kannte ich nicht und mir war klar, Gottes Geist hat gerade in mir etwas bewirkt und ich habe es gedämpft. Und hat mir gesagt, wenn ich diese Situation noch einmal erlebe, dann werde ich nicht schweigen, komme was wolle. Einige Zeit später, es war nicht in Emmendingen, es war in Berlin, hatten wir auch ein Gebetsseminar in der Gemeinde und dann gab es wieder Kleingruppen. Wir haben gebetet und auf einmal hatte ich genau das Gleiche. Ups, das ist jetzt der Moment, jetzt kommt es drauf an. Und dann habe ich die Gruppe darüber informiert. Und dann habe ich gebetet in Sprachen und habe gefragt, gibt es eine Auslegung? Ich habe einen Impuls bekommen zur Auslegung und jemand anders hat einen Impuls zur Auslegung bekommen und das war deckungsgleich. Das war sehr interessant. Erst hat der andere gesprochen und danach habe ich gemerkt, ja, das stimmt überein, das passt. Und habe gemerkt, das ist dieser unverfügbare Moment, wo ich mich darauf einlassen muss, wo ich anfangen muss, auf Wasser zu laufen und sagen, Herr, jetzt möchte ich sehen, dass du mich trägst. Ich kann diese Dinge, wenn wir Gottesdienst feiern, ja, wir können Pläne machen und so weiter, aber wir feiern ja mit dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist nicht so deutsch wie wir. Und dann kommt auf einmal, ist gar nicht deutsch, ne? Dann kommt er einem auf einmal um die Ecke so und jetzt in die Richtung. So, okay, aber was ist, wenn das ins Leere läuft? Ja, was dann? Was dann? Emma. Wolltest du dich bei mir entschuldigen?
Ja.
Blödsinn, erzähl.
Macht
Spaß. Okay, was hat die Auslegung
für einen
Mehrwert? Für die Gemeinde? Das möchte ich nur kurz beantworten. Da könnte man natürlich bestimmt mehr zu sagen. Wir singen als Gemeinde Lieder, oder?
Ja.
Da ist ein Lobpreis drin, da ist Anbetung drin, da ist Preis, Dank. Wir haben Zeugnisse von Menschen, die ihren Dank Ausdruck verleihen. Und das spricht nicht jeden immer gleichermaßen an, aber auf unterschiedlicher Ebene ist das ein erbaulicher Moment, wenn wir miteinander Gottes Namen erheben und ihm zurufen, wie gut er ist. Und wenn wir gelernt haben, dass die Sprachenrede in allererster Linie eine Rede zu Gott ist und die Preis und Dank beinhaltet, dann ist so eine Auslegung nicht insofern, was bringt es mir mehr als das, was ich hier habe, aber es ist hier und jetzt ein Ausdruck von Lobpreis, Dankbarkeit, der auch gemixt sein kann mit dem, was auch gerade hier in uns abgeht. Das muss nicht so scharf getrennt sein. Und unsere Dankpsalme, ich hatte das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt, Dankpsalme, die wir haben, sind nicht immer nur auf Gott gerichtet, sondern da wird dann auch menschliche Emotion mit hineingemischt, da werden Dinge offengelegt, offenbart. Und somit hat das einen erbaulichen Effekt. Zeugnisse, die wir hören voneinander, haben einen erbaulichen Effekt, stehen aber nicht in der Bibel, sind aber für den Moment dann doch wichtig und gut. Also da in diese Richtung, es erbaut, es ermutigt und es stärkt uns. Es steht nicht in Konkurrenz zum Wort. Was wir vor unserer Einheit gemacht haben, wo ihr hier nach vorne gekommen seid und gesagt habt, was ist euch wichtig geworden, man könnte, wenn man ganz krass ist, sagen, brauchen wir nicht, wir brauchen nur das hier. Aber die Bibel sagt, dass wir einander so auch ermutigen sollen. Dann tun wir das. Und es dient uns zur Stärkung, weil wir merken, das, was Gottes Wort sagt, lebt unter uns. Und das macht mir Mut, mich auf Gott einzulassen, wieder neu, dort, wo ich vielleicht mutlos geworden bin. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Rückmeldungen kommen zu diesem Thema. Das ist sehr, sehr schön. Ich möchte noch eine Frage mit euch erörtern. In unserem Text heißt es, wenn jemand in Sprachen redet, dann soll ein Ausleger da sein. Jetzt kommt natürlich unweigerlich die Frage, und einige haben auch Erlebnisse gehabt, dass sie andere beten hören haben in Sprachen, aber keine Auslegung erfolgte. Und wenn man diesen Text liest, ist dann die Frage, ist das per se falsch? Darf das also niemals geschehen? Gibt es Rahmen, wo man in Sprachen miteinander singt, gemeinsame Gebetszeiten hat und jemand betet in Sprachen und es wird nicht ausgelegt? An dieser Stelle scheiden sich sprichwörtlich die Geister. Ich sage nicht, was richtig und falsch ist. Ich habe aber eine Meinung. Ich möchte euch zwei Texte präsentieren, die dieses System, was wir in 1. Korinther 14 lesen, etwas relativiert. So eindeutig, wie es hier steht, dass immer, wenn jemand in Sprachen betet, dass es auch eine Auslegung geben muss, wenn die nicht da ist, muss er schweigen, wird selbst im Neuen Testament nicht immer komplett durchgezogen. Jetzt haben wir so lange gesprochen. Hier, wir schlagen gemeinsam auf oder lesen von der Wand Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 48. Hier heißt es: Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, also die Juden, die mit Petrus waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen, also auf Heiden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Hier haben wir es wieder, dieses erhebende Moment. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Nächste Passage, Apostelgeschichte 19, die Verse 4 bis 7. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie aber, hier geht es um die Jünger des Johannes, als sie aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Warum bringe ich diesen Text? 1. Korinther 14, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, dann werdet ihr sehen, dass wir als Gemeinde 1. Korinther 14 durchziehen werden. Aber ich habe jetzt Apostelgeschichte 19. Christen werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie kommen zum lebendigen Glauben. Und sie fangen gemeinsam an, alle zusammen in Sprachen zu beten und zu prophezeien. Was war nochmal das Limit, was gesetzt wurde zum Sprachenbeten? Wie viele sollen nacheinander in Sprachen beten? Zwei oder drei. Wie viele sollen prophezeien?
Einer.
Nee, auch zwei oder drei. Also haben wir insgesamt 6 Personen. Jetzt haben wir aber in Apostelgeschichte 19 blöderweise 12 Personen. Ihr merkt, die Rechnung geht irgendwie nicht auf. Irgendwie war hier eine Verdopplung. 12 Personen haben innerhalb eines, ich sage das jetzt mal, innerhalb eines Termins, eines Meetings, miteinander in Sprachen gebetet und prophezeit. Wie kann das sein? Der Geist Gottes gibt doch Spielregeln. Warum hält sich der Heilige Geist in Apostelgeschichte 19 nicht an seine Spielregeln? Sehr, sehr ketzerisch gefragt, ich weiß. Aber man muss, wenn man sagt, das ist immer Gebot, nur so handelt der Heilige Geist, dann muss man mit diesen Texten klarkommen, warum mehr in Sprachen beten und prophezeien als in 1. Korinther 14 limitiert ist und warum wir hier nichts hören von einer Auslegung. Auch in Apostelgeschichte 10 hörst du kein Wort, das ausgelegt wurde. Bitte. Das kann ein Argumentations- oder ein Erklärungsversuch sein. In 1. Korinther 12 bis 14 geht es auch vielfach, nicht nur, aber auch darum, dass Unkundige reinkommen und das nicht fassen können und auch sagen, ihr seid von Sinn. Das ist aber nur ein Argument von Paulus. Er sagt auch, hey, wenn ihr zusammenkommt, dann soll es auch zur Erbauung dienen. Tut Dinge, die zur gegenseitigen Erbauung dienen. Deswegen sollt ihr auch prophezeien, weil das eine Rede ist, die jeder verstehen kann. Aber ja, mein Erklärungsversuch wäre an dieser Stelle, Apostelgeschichte 10 und Apostelgeschichte 19 sind keine formalen Treffen der Gemeinde. 1. Korinther 12 bis 14 sind scheint einen sehr starken Fokus auf das formale Geschehen zu haben, wenn Christen sich treffen. Das steht jetzt nicht. Doch in Vers 26, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Und in Vers 23 findet ihr jetzt nicht auf der Folie, aber in euren Bibeln heißt es, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und allen Sprachen reden würden und so weiter und so fort. Also offenbar hat Paulus hier diesen Moment, so wie wir das zum Beispiel zum Gottesdienst haben, wo die gesamte Gemeinde zusammenkommt. Hier ist ein eher, ich sag mal, formelleres Treffen, wo alle möglichen Gabenfacetten zum Zug kommen sollen. Aber es gibt viele Treffen von Christen, die haben nicht so ein förmliches Setting, wo es keine Lehre, keine Unterweisung und keinen Besuch von Unkundigen gibt. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, das ist meine Meinung. Vielleicht liege ich falsch, aber das ist das, was ich meinte. Diese Dinge sind nicht bis ins Letzte eindeutig. Ich sehe beides irgendwie und würde sagen, wenn Christen miteinander umeinander wissen, dann gibt es zum Beispiel in einem Gebetstreffen oder wir stellen uns zusammen, tun Fürbitte und jemand betet in Sprachen, sehe ich kein Problem. Ich sehe darin keinen Widerspruch zu 1. Korinther 14. Ich glaube, dass 1. Korinther 14 ein bestimmtes Setting vor Augen hat und Apostelgeschichte 10 und 19, was wir gerade gelesen haben, ein völlig anderes Setting ist. Ich weiß, dass einige an dieser Stelle sagen, ja, das war ein mächtiges Wirken, so unmittelbar und deswegen war das anders. Das ist mir ein bisschen zu einfach zu sagen, okay, das war jetzt ein besonderes Wirken des Heiligen Geistes, aber das kann ja immer wieder geschehen. Also das kann kein Argument sein. Gottes Geist wirkt auf eine Art und Weise und wir sehen in Kapitel 14 Limitierungen, Restriktionen, an die wir uns halten müssen. Und da, mit diesen unterschiedlichen Zeugnissen der Bibel müssen wir irgendwie umgehen. Das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch, sondern es braucht eine Erklärung dafür, warum wirkt der Geist Gottes in einigen Phasen so und warum so. Und ich sehe nicht, dass Paulus in Apostelgeschichte 19 hätte er sagen können, Moment mal, ja, ihr habt jetzt gerade den Geist Gottes empfangen, aber ihr werdet ja schon hier wie Korinther. Passt mal auf. Erstmal einer nacheinander und dann bitte mit Auslegung und wenn nicht, dann schweigen und außerdem seid ihr gerade 12. Macht er nicht. Er hat dazu keine Veranlassung und lässt das laufen und feiert, dass Menschen gerade in der Gegenwart Gottes sind. Und so müssen wir schauen, wie gehen wir mit diesen Dingen um. Ich habe mal an euch eine Frage. Wenn wir aus 1. Korinther 14 gelernt haben, dass Dinge immer mit Auslegung geschehen sollen, damit die Gemeinde es versteht und auch auferbaut wird. Was machen wir mit Menschen, die in unseren Gottesdiensten laut in Russisch oder in Rumänisch oder in Englisch beten? Das sind Sprachen, die niemand versteht. Also, ja, mein Rumänisch ist nicht so gut, mein Russisch ist etwas eingerostet, seitdem ich in Deutschland bin. Und ja, mein Englisch, das geht. Aber müssen wir von diesem Text ausgehen, wenn jemand anfängt, in Englisch zu beten, stopp. Es erbaut nicht die Gemeinde, deswegen schweig. Was würdet ihr dazu sagen? Warum? Er baut ja gerade nur sich. Wenn ein Rumäne spricht, und sonst kein Rumäne da ist, dann sagt Paulus, du hast zwar schön gesprochen, aber ich kann kein Amen dazu sagen. Ihr kennt das Argument. Warum greift das hier nicht? Zumindest warum sind wir emotional an dieser Stelle? Ich denke fast jeder so, lass ihn doch beten in seiner Muttersprache. Warum sind wir an dieser Stelle anders unterwegs? So, jetzt sage ich euch mal was. Ich bete, wenn ich in Sprachen bete, ich habe keine Ahnung, ob meine Sprache, die ich bete, eventuell kongolesisch ist. Weiß ich nicht. Kann sein. Wer weiß, vielleicht spreche ich perfekt astreines Kongolesisch. Gibt es das Kongolesisch? Gibt's das? Aber das ist nicht das Kriterium, ob etwas geistgewirkt ist für Paulus, sondern das Kriterium ist, erbaut es die Gemeinde. Denn wenn ich jetzt in Sprachen beten würde, dann sage ich euch zu 100%, das Geist gewirkt. Oh, das ist aber arrogant. Nein, ich weiß, ich habe diese Begabung. Und Paulus sagt, wenn ich möchte in Sprachen beten, ich möchte auch mit meinem Verstand beten. Ich möchte auch in Sprachen beten. Also könnte ich geistgewirkt jetzt reden, aber es wäre nicht der richtige Rahmen, wo ich es tue. Es ist schwierig, ne? Was ist die Antwort darauf? Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich habe sie auch gar nicht. Ich kann sie euch gar nicht geben. Ich merke aber, dass wir nicht 100% konsistent sind, dass wenn wir jemanden auf einmal in einem afrikanischen Dialekt daher redet, wissen wir vielleicht manchmal gar nicht, ist das jetzt seine Muttersprache oder spricht er gerade in Sprachen? Mein Vater hat mir erzählt, dass er in der Gemeinde war und die Gemeinde hatte gar keine Erfahrung mit diesem ganzen Thema. Er für sich persönlich schon, aber die Gemeinde als solches nicht. Und dann war ein Gast da. Einfach als Gottesdienstbesucher. Und dann gab es eine Gebetszeit. Und dann hat er auf Russisch angefangen zu beten. Mein Cousin saß neben ihm und er wurde abgestellt, um das zu übersetzen. Und dann hat er übersetzt auf Russisch, oder das Russische übersetzt ins Deutsche und jeder hat verstanden, was er da betet. Auf einmal hat er weiter gebetet und in Sprachen gebetet nach seinem russischen Gebet. Die Übersetzung meines Cousins hörte direkt prompt auf. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde verstanden hat, dass jetzt gerade die Sprache wechselt. Ja, du schon, ja, aber ein Unkundiger, ein Bio-Deutscher steht dort, denkt so, ja, der redet weiter, aber der Cousin von Waldemar, der ist zu faul zum Weiterübersetzen. Und mein Vater wusste sofort, natürlich, weil er Russisch versteht, wusste, oh Backe, der betet jetzt in Sprachen, in einer Gemeinde, wo es sowas noch nie gab. Und er geht ins Gebet her. Wir wollen jetzt eine Wirkung des Geistes Gottes. Wir brauchen Auslegung, dringend. Er hat dafür gebetet. Und dann hat Gott ihm einen betlichen Impuls gegeben, einen Eindruck, was diese Sprachengebet bedeutet. Und er dachte, oh danke Herr, jetzt habe ich etwas in der Tasche, was ich dann bringen kann. Und auf einmal war er fertig mit seinem Sprachengebet, wendet er sich wieder meinem Cousin zu und sagt, und jetzt übersetzt wieder. Und dann hat er auf Russisch die Auslegung gebracht und mein Vater hört zu und hört genau das, was er im prophetischen Eindruck als Auslegung empfangen hat. Und mein Vater hat gedacht, okay, ich sag jetzt nichts. Er ist nicht extra nochmal nach vorne, sondern hat es einfach stehen gelassen. Aber er wusste, ich habe jetzt hier auch eine Verantwortung irgendwie bei so einem sensiblen Moment für diese Gemeinde. Also es ist schön unmittelbar, aber hier ist so dieses, wie machen wir das mit fremdsprachigen Gebeten? Von unserer Emotionalität würden wir sagen, ist es okay, ist vielleicht eine andere Kategorie. Aber ja, diese Dinge sind nicht hundertprozentig eindeutig aus meiner Sicht. Ja, aber die Frage, meine Frage ist, sollten wir das unterbinden oder lassen wir es laufen? Weil wenn ich im Raum bin und irgendjemanden höre und dann kommt Waldemar mit Kongolesisch, keine Ahnung, ob der Kongolese da hinten gerade ist oder nicht. Ich bin in diesem Augenblick, kann ich kein Amen sprechen. Und das ist das oberste Kriterium für Paulus. Wenn hier etwas passiert im Gottesdienst, dann soll die Gemeinde auch etwas davon haben. Und wenn auf einmal der Prediger in seiner Sprache auf einmal predigt und niemand es versteht, dann wird er sagen, passiert, das, was du predigst, ist wahr und richtig und gut, aber es baut nicht auf, weil es an den Menschen vorbeigeht. Und so merkt ihr, ich möchte einfach nur für diese Fragestellung sensibel machen, dass es da viele Nuancierungen gibt, wann greift welches Prinzip. Und ich finde diese Fragen nicht einfach. Okay, wir haben schon überzogen. Wir werden jetzt noch schnell das Prophezeien uns anschauen. Das wird nicht so lange dauern. Ich werde nicht fragen, welche Erfahrungen ihr mit diesem Thema gemacht habt. In den Versen 29 bis 33 heißt es, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist. Schaut mal in Vers 30. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Ich möchte darauf hinweisen, auf die geistliche Dichte, von der Paulus ausgeht, wenn Christen zusammenkommen. Dass da nicht viel Däumchen drehen ist, sondern er davon ausgeht, wenn der Geist Gottes wirkt, dann kann es sein, dass du gerade am Reden bist und schon steht dein Bruder auf einmal neben dir und sagt, jetzt bin ich dran. So, komm jetzt mal zum Punkt. Der Geist Gottes möchte jetzt schon das Nächste sagen. Finde ich spannend, wie Paulus so, und hat jetzt noch jemand ein Wort? Nein, niemand? Schon wieder nicht. Habe ich wieder geborene Christen vor mir? Was ist mit euch los? So, er geht davon aus, wenn man offen ist für das Wirken des Heiligen Geistes, dass es dann auch Schlag auf Schlag gehen kann. Wir haben es so ein bisschen in unseren Zeugnissen auch erlebt. Jemand hat was gesagt, dann kommt schon gleich der Nächste. Das ist ein positives Wirken des Heiligen Geistes. Das können wir nicht programmieren, aber es sollte uns nicht überraschen, wenn wir diese Dichte erleben. Meine Güte. Also ich frage mich, wie fand das statt? Musste der, da hat er schon aufgestanden und dann musste der sich schon wieder hinsetzen, aber ich war doch noch gar nicht fertig. Nein, glaube ich nicht. Es war nacheinander, aber es war eine sehr, sehr starke Dichte. Was glaubt ihr, wem sollte es gestattet sein, in der Gemeinde zu prophezeien? Jeder. Jeder, der im Raum ist, sollte die Gelegenheit haben, Frage jetzt, ans Mikrofon zu gehen und prophetische Worte in die Gemeinde zu richten. Was sagt ihr dazu? Applaudieren wir Harald oder lynchen wir ihn jetzt?
Nein, nicht lynchen.
Also war es lauter Erbarmen und Nachsicht, dass wir Daniel heute reden lassen haben unter uns. Versteht ihr den Gedanken? Wollen wir als Gemeinde ein offenes Mikrofon haben, wo jedermann hinkommen kann? Wird in vielen Gemeinden praktiziert. Einige Gemeinden sagen, auf gar keinen Fall machen wir das. Vers 26 gibt uns zumindest auch hier meine Meinung, aber ich kann es nicht so fest sagen. Vers 26, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Ihr. Ich glaube, dass Paulus in allererster Linie die Gemeinschaft der Gläubigen, die sich kennen, vor Augen hat. Und das nicht alle Nase lang. Und das passiert durchaus. Es gibt viele Gemeindehopper, gerade Leute auch, die, ich sag mal, sehr spirituell unterwegs sind, möchte ich mal so sagen, dass sie sich dann auch gerne in Szene setzen wollen und sagen, ich bin jetzt das erste Mal hier, aber, und ich möchte auch gleich auf die Bühne. Weil der Herr hat euch was durch mich zu sagen. Also gibt es echt viele. Und da wäre so eine Berufung, hey, 1. Korinther 14, jeder soll doch irgendwie die Möglichkeit haben, ihr sollt doch alle prophezeien können und alle lernen. Kann man machen. Ich glaube, man kann von diesem Text kein Gebot ableiten. Meine Tendenz ist an dieser Stelle vorrangig die Leute, die man auch kennt, die vertrauenswürdig sind, dass man ihnen diesen Raum auch gibt, so zu den Herzen zu sprechen. Aber wir sollten nicht die Meinung haben, man macht etwas falsch, wenn man hier eine Restriktion macht. Das glaube ich nicht, dass wir obligatorisch jedem Hans und Franz, der kommt, unbedingt das Mikrofon geben müssen. Einige sind dann in Bedrängnis, denken so, tun wir jetzt was Falsches? Dämpfen wir eventuell den Geist Gottes? Ich bin da nicht so der Meinung. Ich glaube, dass auch eine Verantwortung da ist, mit diesen Dingen auch weise umzugehen. Und ich glaube, Paulus geht zumindest von Leuten aus, die vertrauenswürdig sind und die auch innerhalb der Gemeinde wirken. Aber es kann natürlich auch Ausnahmen geben. Ich glaube nicht, dass es da eine Festsetzung gibt. Ich möchte die letzte Frage stellen. Wie geschieht die Beurteilung prophetischer Worte? Was würdet ihr sagen? Wer beurteilt das, was gesagt wurde? Von wem erwartet ihr eine Einordnung eines prophetischen Wortes?
Vers 29, und die anderen sollen urteilen.
Wer sind die anderen? Okay, ich hab eine Frage an euch. Wie geht das? Wie funktioniert das? Eine prophetische Botschaft an eine Versammlung von 120 Leuten. Soll dann der Moderator dann am Sonntag dann danach nach vorne gehen, so, wir machen jetzt eine demokratische Abstimmung, aber nur die, die den Heiligen Geist haben, dürfen auch mitmachen. Bitte mal Hand heben, dafür, dagegen. Wie funktioniert das? Wir lesen das, denken, ja, das ist ja alles klar, aber deswegen sage ich, ich habe an diesen Texten viel Meinungen. Aber was einige sagen, ja, alle, dann muss darüber geredet werden. Andere sagen, das muss die Gemeindeleitung machen. Die haben doch irgendwie hier Verantwortung, die sollen mal sagen, ist das jetzt korrekt oder nicht. Es ist aber nicht so ganz leicht, vom Text allein eine Antwort zu bekommen. Paulus, wie stellst du dir das denn jetzt eigentlich vor in Korinth, wie das stattfinden soll? Und ich glaube, auch da brauchen wir nicht ein festes Schema, müssen kein festes Schema fahren. Ich glaube, es gibt Momente, die sind so in die Menge hineingesprochen, dass sich jeder selber prüfen muss. In 1. Korinther 14 bringt Paulus selber ein Beispiel. Jemand wird überführt durch diese Prophezeiungen. Das, was in seinem Herzen verborgen ist, wird offengelegt. Und er hat sich selber quasi mit dieser Prophetie geprüft. Da kam niemand und hat gesagt, übrigens, du bist der Mann. Sondern er kommt und sagt, Gott ist mitten unter euch. Also eine persönliche, stille, heimliche Prüfung, die jeder für sich selber vornimmt. Paulus spricht aber auch im 1. Korintherbrief von dem Charisma der Leitungen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn es eine Prophezeiung gibt, die eine gemeindewegweisende Prophetie, eine Prophetie, die gemeindewegweisend ist für die Ausrichtung der Gemeinde, dass dort dann auch die Charismen der Leitung dann auch in Anspruch genommen werden. Wo sind unsere Leiter? Was sagen sie denn zu diesen Dingen? Die bewegen doch diese Fragen. Das sind unsere Hirten. Sollen wir die Weide jetzt wechseln? Versteht ihr den Gedanken? Und ich glaube, dass das nicht fest ist. Prophetie wurde gesprochen. Jetzt muss der Pastor jetzt auch sagen, Einordnung. Oder wir müssen unbedingt in einer nächsten Mitgliederversammlung alle gemeinsam einen demokratischen Prozess machen, dafür oder dagegen. Ich glaube, dass du das vom Text alleine kannst du das nicht eins zu eins irgendwie umsetzen. Auch im 1. Thessalonicher Brief heißt es, dass man der Prophetie nicht hindern soll und man soll alles prüfen und das Gute behalten und das Böse von sich tun. Aber wie das geschieht, ich glaube, das ist ein sehr, sehr individueller Prozess. Und da muss man immer schauen, was ist jetzt gerade auch dran. Und es wird vielleicht Situationen geben, wo es eine Prophezeiung gibt, wo ihr vielleicht dann direkt von uns als Leitung oder von mir als Pastor direkt eine Beurteilung hört. Aber vielleicht manchmal nehmt es mit und wir schauen, was der Herr daraus macht. Und damit merkt ihr, es braucht für einen geistgewirkten Gottesdienst oder eine geistgewirkte Gemeinschaft eine Pluralität und Vielfalt an geistlichen Begabungen, die wie so ein Zahnrad oder nee, wie sagt man ein Zahn? Zahnrädle. Das gerollte R, das war ja dann eher beigestellt. Ja. Dass das so ineinander greift. Und man merkt, der Geist Gottes ergänzt uns in dem Ding. Dem wird das klar, dem wird das klar, dem wird das klar. Und das ist eine gemeinsame Linie. Und nicht da mal was, dann in die andere Richtung und mal dorthin. Und das ist etwas, wenn wir das erleben wollen, wo wir unbedingt uns in die Abhängigkeit des Geistes hineinmanövrieren müssen. Und ich möchte das auch, wie soll ich sagen, wir sind so gewohnt dran, alles nach Schema F zu machen. Und wir sind so gewohnt, diese Texte zu lesen und sagen, ja, das ist alles Bibel und Gottes Wort, aber das soll gefälligst in der Bibel bleiben. Aber die Bibel ist lebendig und soll unter uns wahr werden. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dich danach auszustrecken. Wir lesen hier, eifert danach. Das ist keine Empfehlung. Das ist keine Option, sondern das ist biblisches Gebot für dich und mich. Weil Gottes Gebote für uns Segen beinhalten. Deswegen, Holger darf noch abschließend was sagen und dann würde ich gerne noch für uns beten und uns dann in die Nacht verabschieden.